Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Gerald Schubert. Sie hören die Nachrichten. Heute Morgen haben sich vor dem Gebäude des Landwirtschaftsministeriums etwa 10.000 Landwirte aus der ganzen Republik versammelt, um ihre Unzufriedenheit mit den von der EU vorgeschlagenen Agrarzahlungen zum Ausdruck zu bringen. Der Protest der Demonstranten, die die Fenster des Ministeriums mit Eiern bewarfen, war von schrillen Sirenenklängen und lautem Pfeifen begleitet. Nur kurz trafen im Gebäude Vertreter der Agrarorganisationen mit Ressortminister Jaroslav Balas zusammen. Die Unterredung, bei der beide Seiten über die aktuelle Lage in der tschechischen Landwirtschaft sowie das Agrarkapitel der Beitrittsverhandlungen diskutierten, wurde abgebrochen, als im selben Zimmer von außen eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Kurz vor 12 Uhr wurde die Kundgebung dann auf dem Prager Wenzelsplatz beendet. Landwirtschaftsminister Balas hält die Anliegen der demonstrierenden Landwirte zwar für berechtigt, verurteilte aber deren teilweise aggressives Verhalten, durch das einiger Sachschaden entstanden sei. Die Polizei griff bei der Demonstration nicht ein. Petr Bitart von der christdemokratischen KDU-CSL bleibt erwartungsgemäß auch weiterhin Vorsitzender des tschechischen Senats. In einer geheimen Abstimmung unter den Mitgliedern des parlamentarischen Oberhauses konnte er heute Vormittag 50 der insgesamt 81 Stimmen auf sich vereinigen. Damit steht fest, dass nicht nur Senatoren der anderen Regierungsparteien, sondern auch solche aus den Reihen der Unabhängigen und der oppositionellen Kommunisten für Bitart stimmten. Die Senatsfraktion der Demokratischen Bürgerpartei ODS hatte angegeben, Bitart nicht zu unterstützen. Wegen eines Brandes in einem Umspannwerk sind heute Mittag das Zentrum Prags und Teile der Bezirke Vinohrady und Žižkov ohne Strom. Zur Stunde kann noch nicht abgeschätzt werden, wie lange der Stromausfall andauern wird. Man arbeite momentan an der Aktivierung von Ersatzsystemen. Die vollständige Wiederherstellung des beschädigten Elektrizitätswerkes könne allerdings noch länger dauern, so sagte ein Sprecher der Prager Energieversorgungsbetriebe heute gegenüber der Nachrichtenagentur ZDK. Seit heute ist die Fotoausstellung Verlorenes Sudetenland im Prager Neustädter Rathaus zu besichtigen. Auf 65 Fotoaufnahmen wird der Wandel der Landschaft von den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts bis heute dokumentiert, der auch mit der Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängt. Die Wanderausstellung ist noch bis zum 22. Dezember in Prag und ab Februar dann im mährischen Olomouc Olmütz zu sehen. Der tschechische Umweltminister Libor Ambrosek und der neue Prager Oberbürgermeister Pavel Bém werden am kommenden Donnerstag den letzten Baum des Jahres 2002 in Prag pflanzen. Die Linde, die an der Brücke der Legionen gegenüber dem Nationaltheater ihren Standort haben wird, soll den Beginn einer neuen Zusammenarbeit zwischen der tschechischen Hauptstadt und dem Umweltministerium symbolisieren. Der geplante Festakt gilt auch als symbolische Übergabe der Fürsorge für die Prager Grünanlagen an die in den jüngsten Kommunalwahlen neu bestimmten Mitglieder des Prager Magistrats. Zum Abschluss die Wetteraussichten. Am Donnerstag wird es in Tschechien bewölkt bis bedeckt sein, örtlich gibt es Niederschläge. Tageshöchsttemperaturen 3 bis 7 Grad, in 1000 Metern Höhe um 2 Grad. Nordostwind mit bis zu 30 Kilometern pro Stunde. Soweit die Meldungen. Durch das nun folgende Tagesecho führt sie Jitka Mladková.
Tagesecho.
Rund 7000 tschechische Bauern haben sich am Mittwoch vor dem Gebäude des Landwirtschaftsministeriums zu einem lauten Protest versammelt, bei dem auch Eier und Kartoffeln durch die Luft schwirrten. Thema Nummer 1 in unserem Tagesecho. Wir berichten auch über die Ausstellung Verschwundenes Sudetenland, die im Rahmen eines Seminars am Dienstagabend im Prager Neustädter Rathaus eröffnet wurde. Außerdem ist bei uns auch von der Euroregion Neiße die Rede. Am Mittwochvormittag sind an die 7000 Landwirte in Prag eingetroffen, um erneut gegen die von der Europäischen Union vorgeschlagenen Bedingungen für die Landwirte der Beitrittskandidaten zu protestieren. Weiter demonstrierten die Bauern für eine stärkere Beteiligung des Staates an der Lösung der diesjährigen Krise. Dagmar Kebelová war unter den demonstrierenden Landwirten. Weg mit der EU. Die EU ist die Pest des tschechischen Volkes, so die Parolen, die von den Landwirten in der Prager Innenstadt skandiert wurden. Auf meine Frage, warum sie hier heute demonstrieren, antworteten die Landwirte Folgendes.
Za lepší zítřek zemědělství.
Chci, aby se zlepšily podmínky zemědělství, aby bylo všechno vyrovnané, jak to je. Prostě, aby byly práva, co je v Unii, stejné pro české lidi.
Chci všichni demonstrovat lidi, kteří mají 8000 plat, tedy zemědělci. Aby se podíval i pan Špidla a všichni pan Havel, kam dopracovalo zemědělství a co si mu dělali. A naše slavná Evropská unie, ta nás chce dotáhnout. A nám vyrovnají podmínky, jako mají západní státy a my, kteří tam vstupujeme, aby nedělali rozdíly. Proto jsme tu.
Für eine bessere Zukunft der Landwirtschaft. Damit sich die Bedingungen in der Landwirtschaft verbessern und für Tschechien gleich sind wie für die übrigen EU-Staaten. Hierher kamen die Leute demonstrieren, die 8000 Kronen Lohn haben, um den Herrn Spidla und Havel vor Augen zu führen, wo die Landwirtschaft heute steht und wohin uns die berühmte Union führen will. Wir wollen keine Unterschiede, deshalb sind wir hier. Die Proteste der tschechischen Landwirte werden immer stärker. Es ist bereits zum dritten Mal innerhalb kürzester Zeit, dass sie demonstrieren. Die Landwirte zeigten sich unzufrieden damit, dass der Landwirtschaftsminister nicht zu den Demonstranten auf die Straße gekommen ist, um mit ihnen zu debattieren. Es kam zwar zu einem kurzen Treffen zwischen den veranstaltenden Agrarorganisationen und Landwirtschaftsminister Jaroslav Palas, es wurde allerdings vorzeitig abgebrochen, nachdem ein Fenster in dem Raum, wo das Treffen stattfand, von den Demonstranten eingeschlagen wurde. Einige Fensterscheiben seien nach dem Protest zerbrochen, teilte der Pressesprecher des Landwirtschaftsministeriums mit. Vor dem Gebäude häuften sich zerschlagene Eier, Äpfel, Kartoffeln und Stroh. Die Demonstration am Mittwoch war die größte, die Landwirte in Tschechien bislang gegen die EU-Beitrittsbedingungen organisiert haben. In den Grenzregionen der Tschechischen Republik sind nach 1945 ungefähr 3000 Gemeinden, Gemeindeteile und Einzelhöfe untergegangen. Die deutsche Vergangenheit Böhmens sollte zusammen mit den böhmischen Deutschen sozusagen abgeschoben werden. Am Dienstag wurde im Neustädter Rathaus in Prag eine Fotoausstellung mit dem Titel »Verschwundenes Sudetenland« eröffnet, die zur Diskussion über die Vertreibung der deutschen Bewohner nach dem Zweiten Weltkrieg und zur Beziehung der Tschechen zu der Landschaft beitragen soll. Die Ausstellung sowie vor der Eröffnung veranstaltete Seminar wurden von der Bürgervereinigung Antikomplex vorbereitet. Martina Schneiberkova fragte Matej Spurný, einen der Autoren, nach den Beweggründen für die Ausstellung.
Die erste Sache ist, dass wir eigentlich fast alle aus der Bürgerbewegung Antikomplex aus den Grenzgebieten kommen. Und natürlich haben wir uns für die Landschaft dort und für die Geschichte dieser Landschaft schon immer interessiert. Und das ist also der erste Punkt. Und der zweite Punkt, das ist eigentlich die Tatsache, dass wir, wenn wir das Thema Vertreibung, Benesch-Dekreten und so weiter, wenn wir das irgendwie politisch und historisch betrachten wollten, haben wir immer auf Probleme gestoßen, weil diese Themen wurden immer politisiert und dann irgendwie demagogisch von anderen genommen und auch dann gegen uns wie missgebraucht. Und da haben wir uns gesagt, dass eigentlich die Landschaft etwas ist, wozu alle, die irgendein Gefühl in sich haben, eine Beziehung haben. Und es besteht natürlich die Frage, was wir mit dieser Landschaft in den Grenzgebieten gemacht haben, nachdem wir die Deutschen vertrieben haben, und falls wir wenig gemacht haben, falls sich vieles verschlechtert hat, dann besteht die Frage, was wir machen sollen. Und das ist die Frage dieser Ausstellung.
Haben Sie Spuren nach den Deutschen gefunden in dieser Kulturlandschaft?
Natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt, dann weiß man, welche Namen die Dörfer getragen haben. Und dann kommt man auch dazu, dass es viele Namen in den alten Karten gibt, wo heute keine Dörfer mehr bestehen. Und dann haben wir auch diese Spuren gesucht und wirklich auch gefunden. Also wenn man in den Grenzgebieten nicht nur mit dem Auto durchfährt, sondern wenn man da läuft und ein bisschen schaut, dann fast auf jeden Schritt kommt man dazu, dass da irgendwelche Spuren von den Deutschen sind. Und es gibt nur wenige Sachen, die heute in einem guten Zustand sind. Es gibt natürlich solche, es gibt kleine Kirchen, Kapellen, alles Mögliche, was repariert wird, aber es gibt leider immer mehr Spuren, die wirklich nur Spuren sind, also nur etwas, was da geblieben ist und womit man nichts mehr gemacht hat und was also langsam verfällt.
Soweit Matthias Spurny von der Bürgervereinigung Antikomplex im Gespräch mit Martina Schneibelkova. Mehr über die Ausstellung können Sie in der Senderei Begegnungen am Donnerstag, dem 5. Dezember, erfahren. Beim jüngst in Jablonec nad Nisou Rýnovice, Kaplons Rýnovec, stattgefundenen deutsch-tschechischen Journalisten-Symposium, über das wir bereits berichtet haben, wurde unter anderem über den Werdegang und die damit verbundene Erfolgsstory der Euroregion Neiße berichtet. Lothar Martin nutzte die Gelegenheit, um mit einem der Väter dieser Initiative, dem Ex-Bürgermeister von Hradec nad Nisou, Grotau, Milan Faltus, ins Gespräch zu kommen.
Milan Faltus hat eine erfolgreiche Wegstrecke hinter sich. Denn in den zurückliegenden 12 Jahren stand er der nordböhmischen Stadt Grotau als Bürgermeister vor und hat in dieser Funktion auch maßgeblich die Geschicke der 1990 gegründeten Euroregion Neiße mitbestimmt. Zurückblickend auf einen Kernpunkt, der mit zur Entstehung der Euroregion geführt hat, erzählte er mir voller Stolz.
My všichni víme, že na německé straně byla krajina devastována velkými energetickými komplexy.
Wir wissen alle, dass die Umwelt damals auf der deutschen Seite durch große Energiewerke starken Schaden genommen hatte. Auf der tschechischen Seite waren es vor allem riesige landwirtschaftliche Betriebe, die die Landschaft negativ beeinträchtigt hatten. Für die damaligen Regierungen spielte der Umweltschutz auf diesem Territorium so gut wie keine Rolle und so war der Grenzfluss im Dreiländereck die Neiße, buchstäblich die Kloake der Republik. Die Luft im damals sogenannten Schwarzen Dreieck war voll mit Schadstoffen. Und so haben wir es als eine der ersten primären Aufgaben angesehen, diese Problemfelder zu lösen. Im Rahmen der Aktion Saubere Neiße entstanden die Kläranlagen für Liberec, Jablonec nad Nisou, Chrastava und Hradec nad Nisou. Und heute können wir behaupten, dass die Neiße erstmals seit zig Jahren wieder sauber ist. Zudem ist sie wieder zum Lebensraum für mehrere Fischarten geworden. Und auch die Luft hat sich durch die Schließung der Energiewerke in Deutschland und die teilweise in Polen durchgeführten Rekonstruktionen deutlich gebessert.
In den zurückliegenden 10 bis 12 Jahren wurden allein im böhmischen Teil der Euroregion Neiße, der 5 tschechische Verwaltungsbezirke angehören, größere Investitionsprojekte in einem Gesamtwert von 1,5 Milliarden Kronen realisiert. Zu diesen Projekten gehören laut Faltus neben den ökologischen Bauten wie Kläranlagen, Mülldeponien und Kanalisationen auch neue Verkehrswege auf Schiene und Straße bis hin zu mehreren grenzüberschreitenden Radwegen. Neben diesen Großprojekten seien es aber vor allem hunderte über den Fahrerfonds finanzierte Kleinprojekte, die das Leben in der Euroregion inzwischen prägen und die Bewohner der drei Länder in diesem Lebensraum einander näher gebracht haben, sagte Faltus. Zu diesen kleinen Projekten gehören Jugendtreffen, Sportbegegnungen, Expertenseminare, Symposien und wissenschaftliche Konferenzen sowie vieles andere mehr. Die Liste sei lang, so der Ex-Bürgermeister von Hradec nad Nisou. Entscheidend sei aber, sich seinerzeit zusammengetan und die Euroregion Neiße auf den Weg gebracht zu haben. Wie sich heute zeigt, sei dies nicht nur ein glücklicher, sondern vor allem auch ein notwendiger Schritt gewesen, der den Menschen in dieser Region jede Menge Früchte gebracht habe, die es nun zu hegen und zu pflegen gelte. Resümierte ein gut gelaunter Milan Faltus das Aufbauwerk im tschechisch-deutsch-polnischen Dreiländereck für Radio Prag.
In den historischen Räumlichkeiten des Altstädterathauses hat am Montag eine Ausstellungseröffnung der deutschen Künstlerin Hanne Darboven stattgefunden. Unsere freie Mitarbeiterin Katrin Sapina war für sie vor Ort.
Hanne Darboven schreibt die Zeit auf. Schreibzeit, so nennt es der Kurator der Ausstellung Zeitsegmente von Darboven, die das Goethe-Institut in Kooperation mit dem Institut für Auslandsbeziehungen IFA ermöglicht. Um ihre Zeitläufe und ihr Verständnis von Zeitraum sichtbar und hörbar zu machen, zerlegt die deutsche Künstlerin den Zeitablauf eines Jahres nach Monat, Jahr und Tag zahlenmäßig und fixiert ihn. Die dann aus Ziffern und Worten bestehenden Legenden sind Teil der Bildgestaltung und der musikalischen Strukturen. Während der Vernissage sprach ich mit Kurator Thielmann Osterwold über die Komplexität der Werke aus den Jahren 1980 bis 1993 von Hanne Darboven.
Das ist ein Teil ihres künstlerischen Systems, dieser persönliche Bereich und der zeitgeschichtliche, der politische Bereich. Ein wichtiges System ist die konzeptuelle Struktur ihrer Arbeit. Die Arbeit hat zu tun mit Zeit Und die Systematik, die dabei herauskommt, die überträgt sie in musikalische Strukturen. Und diese musikalischen Strukturen setzen immer sehr einfach an, wie auch die Schreibzeit einfach ansetzt, irgendwann mit dem 1. Januar 1993 zum Beispiel ansetzt und dann immer komplizierter wird. So wird die Musik auch immer komplizierter von Etappe zu Etappe.
Was bewegte die Künstlerin dazu, solch eine Schreibphase zu entwickeln, fragte ich.
Dieses System hat es ihr möglich gemacht, sozusagen ein ganz abstraktes System zu finden, dieses aber wiederum zu koppeln mit eben persönlichen Erfahrungen, persönlichen existenziellen Geschichten und diese wiederum in Zusammenhang zu bringen mit Politik und Engagement der politisch Verantwortlichen für die Gesellschaft. Und daraus bündelt sie sozusagen ihre Credo, nämlich auch die politische, gesellschaftliche Verantwortung des Künstlers zu artikulieren.
Wer sich in die Zeit der Künstlerin versetzen möchte, so kann er bis zum 2. Februar die Werkschau im Prager Altstädter Rathaus besichtigen.
Das war's im Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Bei uns geht es weiter mit dem Wirtschaftsmagazin.
Beim Stichwort Temelin denken die meisten von uns sicherlich zunächst an Sicherheitsrisiken und an mögliche Folgen der Kernenergie für die Umwelt. In einem etwas breiteren Kontext wurde Temelin auf einer internationalen Konferenz mit dem Thema Alternativen in der tschechischen Stromversorgung diskutiert, die vor kurzem in Český Krumlov, Krumau stattfand. Dort widmete man sich nicht nur umweltpolitischen, sondern auch wirtschaftlichen Aspekten des tschechischen Energiesektors. Wir haben die gegenwärtige Diskussion etwas genauer betrachtet und heißen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßen Sie
Gerald Schubert
und Katrin Sliva. Ausgehend von einer vom tschechischen Bürgerverein in der Havariezone Temelin in Auftrag gegebenen multikriteriellen Analyse bewertet Radko Pavlovec, der Temelin-Beauftragte in Oberösterreich, die Wirtschaftlichkeit des AKW wie folgt.
Zde se ukázalo, že výroba jaderné elektrárny Temelin není pro...
Es hat sich gezeigt, dass das AKW nicht benötigt wird, um die Stromversorgung der Tschechischen Republik zu gewährleisten. In wirtschaftlicher Hinsicht wäre es sehr viel günstiger, die sogenannte Null-Variante umzusetzen, also das Projekt Temelin ein für alle Mal einzufrieren. An seiner Stadt sollten andere Elektrizitätswerke voll genutzt werden, über die die Tschechische Republik verfügt. Diese sind in der Lage, den Strombedarf problemlos mindestens bis zum Jahre 2015 zu decken.
Pavlovec hatte in einer vor 2 Jahren veröffentlichten Studie geäußert, dass er die Argumentation des Temelin-Betreibers ČEZ, der zufolge die Fertigstellung des AKW Temelin aufgrund unzureichender Produktionskapazitäten und drohender Energielieferengpässe unbedingt notwendig sei, für nicht der Wahrheit entsprechend hält. Anders, so Pavlovec, sei der plötzliche Anstieg des Exportvolumens des Unternehmens Ende des Jahres 1999 nicht zu erklären. Der Pressesprecher des Energiekonzerns ČEZ, Ladislav Kříž, hält dagegen.
Temelin ist samozřejmě ekonomicky výhodný a spíše tady tyhle ty záležitosti jsou obavou.
Temelin ist keineswegs unwirtschaftlich. Diese Behauptungen gehen wohl eher auf die Angst vor der im Gegenteil vielversprechenden wirtschaftlichen Situation des Kernkraftwerks zurück. Temelin hat sicher einen Nachteil. Es erfordert enorme Investitionen. Der Vorteil des AKW besteht aber darin, dass die Kosten für den Betrieb sehr gering sind und daran scheinen die Leute in der letzten Zeit Anstoß zu nehmen.
Ein weiterer Punkt, der den Konferenzteilnehmern der buchstäbliche Dorn im Auge ist, stellt die geplante Fusion des Energiekonzerns ČEZ mit 5 Verteilerfirmen in der Tschechischen Republik dar. Radko Pavlovec begründet seine Bedenken.
Společnosti ČEZ s distribučními společnostmi.
Die geplante Fusion wird derzeit von der Antimonopolbehörde geprüft. Dieser Zusammenschluss würde dazu führen, dass die Quersubventionierung auch in Zukunft über die Verluste in der Stromproduktion hinwegtäuscht. An erster Stelle sei hier das Verlustgeschäft AKW Temelin genannt, das zu Lasten der Endverbraucher in den tschechischen Haushalten geht. Der geplante Zusammenschluss würde wohlmöglich für mehrere Jahre die positiven Effekte der Liberalisierung auf dem Strommarkt annullieren.
Wir haben den Pressesprecher von ČEZ, Herrn Kriech, gebeten, zu dem Vorwurf, ČEZ wolle mit der geplanten Fusion lediglich negative Bilanzen kaschieren, Stellung zu nehmen.
To vůbec nemá spolu souvislost propojení mezi ČEZem a distributory.
Diese Dinge haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Mit der Zusammenführung wollen wir die tschechische Energiewirtschaft an die Strukturen in Westeuropa anpassen, denn in keinem der EU-Mitgliedstaaten herrscht solch eine Aufteilung zwischen den energieerzeugenden und den energieverteilenden Unternehmen. Eine Ausnahme bilden hier lediglich die Niederlande und Luxemburg.
Ein Vorwurf, dem sich der Energiegigant ČEZ ebenfalls immer wieder stellen muss, betrifft seine Stromexporte ins Ausland. Dabei wird dem Unternehmen unterstellt, billig Strom zu Dumpingpreisen zu handeln. Da Deutschland als der Hauptabnehmer gilt, baten wir Dr. Ludwig Trautmann-Popp vom Bund Naturschutz in Deutschland hierzu zu Wort.
Tschechien hat schon vor der Inbetriebnahmephase von Temelin stark anwachsende Mengen Strom nach Deutschland exportiert in der Größenordnung von 20% der eigenen tschechischen Stromversorgung. Das ist sicherlich Europarekord. Und dieser Export wird, so sieht man es heuer und so wird man es in Zukunft sehen, mit der Inbetriebnahme von dem AKW Temelin noch weiter stark ansteigen. Die Zahlen in Deutschland, die ja alle offen zugänglich sind über die Import-Export-Verhältnisse, machen ganz deutlich, dass dieser Strom in Deutschland nicht gebraucht wird, denn wir haben selber Überkapazitäten, die weit größer sind als die gesamte tschechische Stromversorgung. Deutschland importiert in etwa so viel Strom, wie es exportiert. Es ist also von diesem Geschäft gar nicht abhängig. Allerdings wird der Strom aus Tschechien zu so niedrigen Preisen angeboten, dass ihn die deutschen Stromversorger, wir wissen bis heute nicht, welche es sind, das ist der einzige geheime Punkt bei dem Ganzen, dass ihn die deutschen Stromversorger aufkaufen, es ist ja fast geschenkt, und stattdessen lieber in der gleichen Menge eigene Kraftwerke nicht betreiben. Dieses Geschäft funktioniert aber nur so lange, solange der Strom so billig zu den Dumpingpreisen, wie wir gehört haben, angeboten wird.
Kriech dazu.
Tato otázka je, dá se říct, už tři roky ze strany odpůrců prezentována. Tuto záležitost prověřovala i Evropská...
Temelin-Gegner behaupten das bereits seit 3 Jahren und sogar die Europäische Kommission hat diese Frage untersucht und ist zu der Feststellung gelangt, dass es sich keinesfalls um Dumping handelt und dass in den Preisen alle Kosten enthalten sind.
Auf die Frage, ob er uns sagen könne, wohin ČEZ den Strom exportiere, beziehungsweise wer seine Abnehmer seien, antwortete er nur zögerlich.
Jsou to společnosti především v rámci Evropské unie. Ono se nedá moc specifikovat.
Es sind Gesellschaften innerhalb der EU. Wir können nicht nachvollziehen, in welchem Staat die Stromlieferungen tatsächlich enden. Als Exporteur hat man einen Vertrag mit einem Partner, dem man den Strom an die Grenze liefert. Wohin dieser dann weitergeleitet wird, lässt sich nicht spezifizieren.
Die Konferenzteilnehmer bezeichneten die tschechische Energiepolitik insgesamt als alternativlos und merkten an, sie entwickle sich in vielen Punkten entgegen der Tendenzen in den anderen Industriestaaten. Die tschechische Regierung wird es nicht schaffen, den EU-Anforderungen an den Ausbau der erneuerbaren Energien zu erfüllen, denn wir haben gehört, wie klein der Beitrag ist und wie wenig getan wird, um Solarkraft, Windkraft und Biomasse voranzubringen, hieß es auf der Abschlusskonferenz. Der Anteil an erneuerbaren Energien beläuft sich einem Bericht der tschechischen Nachrichtenagentur ČTK vom 21. November zufolge tatsächlich auf ganze 2%. Das Ministerium für Industrie und Handel hat gemeinsam mit dem Umweltministerium ein Programm zum bewussten Umgang mit Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen ausgearbeitet, von dem sie sich eine Erhöhung auf 5,1% versprechen. Die EU strebt bis zum Jahre 2010 einen Anteil von 12% an. Mit dieser Aussicht verabschieden wir uns für heute vom Wirtschaftsmagazin.
Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Im Namen aller, die Sie für Sie, liebe Freunde, vorbereitet haben, verabschiedet sich am Mikrofon Jitka Matkova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a